verwirrt. Die Märchensammlung und mehr. Die geplagte Krabbe. In uralten Zeiten, als die Tiere noch wie die Menschen lebten, Häuser bauten und Felder bestellten, lebte einmal in einem kleinen sauberen Häuschen eine Krabbe, dicht an einem Berge, und zwar an dessen Schattenseite, weil es dort nicht so heiß wird, sondern immer hübsch kühl und feucht bleibt, wie es die Krabben lieben. Diese Krabbe war eine fleißige und tüchtige Hausfrau, die sich mit ihrer Hände Arbeit mühselig, aber redlich durchs Leben schlug, dabei ihr Häuschen stets in Ordnung hielt und so von früh bis spät beschäftigt war. Eines Tages nun hatte es sich ein Pilger im Schatten nahe bei ihrem Hause bequem gemacht und sein Mittagsmahl gehalten. Als er wieder weiterwanderte, ließ er einige kleine Reste gekochten Reises liegen, und die Krabbe hatte nichts eiliger zu tun, als diese Reste in ihr Häuschen zu schaffen. Dies hatte aber ein Affe beobachtet, der ebenfalls Appetit auf Reis hatte. Er kam schnell herbei und schlug der Krabbe vor, dem Reis zu teilen. Die gutmütige Krabbe war dazu gern bereit, aber die Hälfte des Restes war dem Affen doch zu wenig, um seinen Appetit zu befriedigen. Und so schlug er vor, die Krabbe solle ihm den ganzen Rest des Reises geben, wofür er ihr eine Handvoll Kakikerne geben wolle. Er hatte nämlich kurz vorher eine rote, saftige Kaki gegessen und die Kerne aufgehoben. Man sieht, der Affe war ein schlauer Patron und dachte, die Krabbe zu überlisten. Die Krabbe ging auf den Tausch ein und nahm die Kaki-Kerne in Empfang, während der Affe den Reis empfing, den er sogleich verzehrte und sich dann, die dumme Krabbe verspottend, lachend entfernte. Die Krabbe war aber gar nicht so dumm, als der Affe dachte. Sie wusste sehr wohl, warum sie den Tausch annahm. Nachdem sich nämlich der Affe entfernt hatte, ging sie in ihren Garten, der sich vor ihrem Häuschen befand, wählte dort eine schöne Stelle gerade am Eingang und pflanzte dort die Kerne ein. Dann trug sie Wasser aus dem nahen Bache herbei und goss dieses auf die eingepflanzten Kerne. Dann sorgte sie tagtäglich, dass der Platz ungestört blieb und hatte endlich die Freude zu sehen, dass aus einem der Kerne wirklich ein Pflänzchen emporschoss. Im Laufe der Zeit entwickelte sich aus dem zarten Pflänzchen dank der Sorgfalt und Pflege, die die Krabbe darauf verwendete, ein recht kräftiger Kakibau, der auch bald schöne saftige Früchte, so süß wie Armee, trug und dessen Zweige der Krabbe überdies reichlich Schatten spendeten. So verging eine geraume Zeit. Eines schönen Tages aber spazierte unser Affe vorbei und sah mit großem Erstaunen den schönen Kakibaum voll herrlicher Früchte. Er trat näher, begrüßte die Krabbe mit ausgesuchtester Höflichkeit und fragte, wie dieser Baum hierher komme, wo doch früher nicht einmal ein Strauch war. Die Krabbe erzählte mit großer Befriedigung, dass der Baum aus einer der Kerne ersprossen sei, die sie vor Jahren von dem Affen gegen den Reis eingetauscht habe. »So, so«, meinte da der Affe, »dann wäre es ja eigentlich mein Baum und die Früchte wären ebenfalls mein Eigentum.« »Warum nicht gar?« rief entrüstet die Krabbe. »Du hast die Kerne in Tausch gegeben. Ich habe sie also redlich erworben. Die Kerne waren also nicht mehr dein Eigentum, denn du hast den Reis dafür genommen. Überdies ist es nur meiner Arbeit und meiner Mühe gelungen, den Baum großzuziehen. Du hast also gar keinen Anteil daran.« »Na, seid nun nicht gleich so bös«, entgegnet lachend der Affe. »Ich habe ja nur einen Scherz gemacht. Oder dachtet ihr, ich würde euch den schweren Baum fortschleppen?« »Aber damit ich es euch sage, ich habe gerade etwas Hunger und so einige schöne Kaki hätte ich gerne wieder einmal gegessen.« Die Krabbe war schnell besänftigt, und da der Affe gar zu schön zu bitten verstand, erlaubte sie es ihm, sich selbst einige Früchte vom Baum zu holen, da sie nicht so gut klettern konnte als er, der Affe. Auch musste dieser ihr versprechen, die Hälfte der reifen Früchte ihr herabzuwerfen, die andere Hälfte könne er dann verzehren oder mitnehmen. Der Affe ließ sich dies nicht zweimal sagen, sondern versprach der Krabbe, ihren Wunsch zu erfüllen und kletterte schnell am Baum empor. Kaum war er oben, als er an sein Versprechen nicht mehr dachte. Er suchte sich die schönsten Früchte aus und verspeiste sie in aller Gemütlichkeit. Die arme Krabbe wartete und wartete, aber der Affe dachte nicht daran, ihr auch nur eine Kaki hinabzuwerfen, so dass sie ihn endlich an Erfüllung seines Versprechens mahnte. Der jedoch warf ihr jetzt lachend nur die Kerne ans Gesicht, und als die Krabbe darüber ärgerlich wurde und den Affen einen Schwindler, Betrüger und Dieb nannte, da riss er unreife und harte Früchte ab und schleuderte sie auf die Krabbe, die sich dem Bombardement nur durch schleunigster Flucht entziehen konnte. Da sie nun einsah, dass sie auf diese Weise mit dem Affen nicht fertig würde, dachte sie sich eine List aus und rief, indem sie langsam zurückkehrte, als der Affe sich gerade seine Taschen mit den reifsten Früchten gefüllt hatte: »Nun lass es einmal genug sein, des absonderlichen Spaßes. Dass du werfen kannst, habe ich gesehen. Man sagt aber auch, dass ihr Affen so schöne Purzelbäume schlagen und am Schwanze hängen euch von Zweig zu Zweig schwingen könnt. Das kannst du sicherlich nicht.« »Was kann ich nicht, du dumme Krabbe? Ich kann keine Purzelbäume schlagen?« schrie ganz empörter Affe. »Da schau her, du dummes Vieh!« Dies sagend hing er sich am Schwanze auf, schwang sich über verschiedene Zweige und machte die schönsten Bauchwellen an einem kräftigen, glatten Aste. Darauf nun hatte die Krabbe nur gewartet, denn beim Herabhängen und Schwingen waren natürlicherweise dem Affen die Früchte aus der Tasche gefallen und rollten am Boden dahin, wo sie die Krabbe schnell auflas und in ihr Häuschen in Sicherheit brachte. Als der Affe mit seinen Tonkunststückchen fertig war und siegesbewusst der Krabbe einige Spottworte zurufen wollte, da merkte er, dass seine Taschen leer waren und sah, wie die Krabbe soeben die letzte Kaki auflas. Voller Wut, sich überlistet zu sehen, war er mit einem Satze vom Baume, warf sich auf die Krabbe, prügelte sie windelweich und ließ sie halbtot liegen. Da machte er sich schleunigst davon. Die arme Krabbe aber schleppte sich, als der Affe verschwunden war, mühselig und unter großen Schmerzen zum Bache, wo sie ihren Wunden wusch und kühlte. Nun hatte aber die Krabbe eine Freundin, nämlich eine Wespe, die in einem alten abgestorbenen Baume, der am Rande des Baches stand, wohnte. Diese sah, wie die Krabbe ihre Wunden wusch. Sie flog herbei und fragte, was denn geschehen sei. Die Krabbe erzählte ihr die Schandtat des Affen, worüber die Wespe sehr empört war und beschloss, den Affen zu bestrafen. Sie flog zu einigen anderen Freunden, erzählte denen die Geschichte weiter und hatte es endlich auch so weit gebracht, dass zwei derselben, nämlich ein Ei und ein großer, schwerer Reismörser, sich mit ihr einig erklärten, den Affen zu bestrafen. Zunächst aber musste die Krabbe erst wieder gesund werden, weshalb die drei sie aufsuchten und in ihrem Leiden so vortrefflich verpflegten, dass sie bald wieder ganz hergestellt war, bis auf eine kleine Lähmung im rechten Vorderbein. Als nun die Krabbe wieder ausgehen konnte, wurde Kriegsrat gehalten. Die Krabbe, die gutmütig war und mit dem Aufhören des Schmerzens auch keine Rachegedanken mehr hatte, wollte jedoch von einer so strengen Bestrafung wie das Töten des Affen, das die anderen vorschlugen, nichts wissen. Schließlich einigte man sich dahin, dass wenn der Affe um Verzeihung bitte und verspreche, nichts Böses mehr gegen die Krabbe zu unternehmen, ihm verziehen werden solle. Wenn nicht, müsse es ihm ans Leben gehen. Die Wespe erhielt den Auftrag, diesen Beschluss dem Affen zu verkünden und ihn aufzufordern, vor dem Hause der Krabbe zu erscheinen, um seine Entschuldigung vorzubringen. Sie flog, summ summ, in den nicht so weit entfernten Wald, wo der Affe wohnte, und hatte das Glück, ihn anzutreffen. Mit lautem Summen flog sie durchs Fenster ins Zimmer, wo der Affe bei einem Fläschchen Sake hockte. »Was bringt ihr denn Gutes, Frau Wespe?« fragte er. »Gutes oder Böses, wie ihr es nehmen wollt«, entgegnete die Wespe und richtete ihren Auftrag aus. Der Affe lachte. »Eure Drohung verlache ich. Wie könnt ihr euch erdreisten, mir mit dem Tode zu drohen? Da müssen doch erst andere kommen als ihr winzigen Geschöpfe.« »Seid nur nicht zu übermütig«, sagte die Wespe. »So klein wir sind, haben wir doch unsere Waffen.« »Prahle nicht, dummes Vieh«, rief der Affe ärgerlich. Aber kaum hatte er das gesagt, so saß ihm die Wespe schon auf der Nase und versetzte ihm einen recht kräftigen Stich. Brüllend vor Schmerz sprang er da auf und schrie: »Ich komme, ich werde kommen!« »Schön, das war dein Glück. Aber hüte dich vor schlechten Streichen. Du entrinnst uns nicht.« Mit diesen Worten flog die Wespe davon und verkündete ihren Freunden daheim das Resultat ihrer Sendung. Am anderen Tage musste die Krabbe sich noch krank stellen und sie legte sich auf ihr Lager, sich bis zum Kopfe zu decken. Der Mörser stellte sich außen auf einen Vorsprung, oberhalb der Tür. Das Ei legte sich auf den Herd und die Wespe setzte sich auf den Rand eines Wasserkübels, der in einer dunklen Ecke stand. So erwarteten alle vier den Affen. Es dauerte auch gar nicht lange, so kam er ganz furchtsam angeschlichen. Seine Nase war infolge des Wespenstiches furchtbar angeschwollen. Das sah so komisch aus, dass der Mörser sich vor Lachen schüttelte und fast von seinem Platz gestürzt wäre, wenn er sich nicht schnell festgehalten hätte. Der Affe sah sich sorgfältig nach allen Seiten um. Als er aber niemanden erblickte, kam er näher und spähte durch die Tür ins Zimmer, wo er die Krabbe still liegen sah. Nun kehrte sein Mut zurück und er trat keck ins Zimmer und begrüßte mit scheinheiliger Miene die Krabbe, die ganz krank und elend tat und mit leiser Stimme seinen Gruß erwiderte. Sie erwartete, dass der Affe seine Bitte um Verzeihung vorbringen werde. Dem war aber sein alter Übermut wieder zurückgekehrt und er dachte gar nicht daran, sich zu demütigen, vielmehr erblickte er das Ei auf dem Herde, das er schnell ergriff, indem er höhnisch lächelnd sagte, »Du also bist eins von denen, die mir ans Leben wollen?« »Das darf nicht ungestraft dahingehen. Deine Frechheit soll jetzt dich das Leben kosten, und dabei sollst du mir noch recht schön schmecken, denn Eier esse ich zu gerne.« »Hüte dich, Affe«, rief warnend die Krabbe, »du weißt, was deiner wartet, wenn du deinen bösen Streiche nicht lässt. Da sieh, wie ich deinen und deinen sogenannten Freunden Drohung fürchte«, sagte da der Affe und legte das Ei auf die glühenden Kohlen, um es zu backen. Aber die Strafe folgte auf dem Fuße. Denn als er sich auf das Ei niederbeugte, um zu beobachten, wie die Schale sich durch die heiße Glut braun färbte, da platzte die Schale und die heißen Stücke flogen ihm in die Augen und verbrannten ihm das Gesicht. Um dem Schmerz zu lindern, eilte er zum Wasserkübel. Aber hier wartete seiner die Wespe, die, als er sein Gesicht ins Wasser stecken wollte, unbarmherzig auf ihn losstach, so dass er vor Schmerzen heulend aus dem Zimmer eilen wollte. Doch als er durch die Türe lief, sprang von oben der Mörser herunter und hieb mit seinem Schlegel auf den Affen ein. Nun kam auch die Krabbe und die Wespe heraus. Erstere setzte sich auf das Genick des Affen und zwickte ihn. Die Wespe zog ihr Schwert und stach ihn tot. Auch das Ei hatte sich wieder erholt und schaute dem Spektakel zu. So straften die unscheinbaren Wesen den böswilligen Affen. Daraus folgt, dass böse Taten immer ihren Lohn finden und dass man als Rächer auch den Kleinsten nicht gering achten soll. Nach dem Tode des Affen lebte die Krabbe noch viele, viele Jahre in Ruhe und Zufriedenheit im Schatten des Kaki-Baumes. Und wenn man sie auch nicht getötet hat, so lebt sie heute doch nicht mehr. Der kluge Hase. Eines schönen Tages schwamm der Fischkönig in seinem Reiche wohlgemut umher. Es war ein wunderschöner Tag und die Sonne erhellte das Wasser bis nahe auf dem Grund. Da erblickte er plötzlich einen dicken, fetten Wurm, der ihm gar appetitlich erschien, und da er gerade einen kleinen Hunger verspürte, so schwamm er auf den Wurm zu, schnappte nach ihm, und ein furchtbarer Schmerz durchzuckte seinen Körper, denn er saß an einer Angel, deren Haken ihn im Maul saß. Er zerrte und zerrte, und nach heftigen Kämpfen und unter großen Schmerzen gelang es ihm endlich, die Angelschnur zu zerreißen und in sein Schloss zu schwimmen, wo er sich auf sein Lager warf und die Leibärzte rufen ließ. Als diese am Bette des Fischkönigs standen, erzählte er ihnen sein Ungemach, wie er an der Angel festgesessen und wie es ihm endlich gelungen sei, sich durch Zerreißen der Angelschnur zu befreien und sich davor zu bewahren, dass sein königlicher Leib gewöhnlichen Zweibeinern, die man Menschen heiße, zur Speise diene. »Aber der verdammte Haken«, schloss er seinen Erzählungen, »der sitzt hier fest im Halse, und mir ist es unmöglich, ihn zu entfernen. Ich leide furchtbare Schmerzen. Wer ihn mir herausbringt, den will ich königlich belohnen.« Da standen die Ärzte ratlos am Bette des Fischkönigs und beratschlagten, was zu tun sei. Der König wurde ärgerlich und ließ in seinem Reiche verkünden, wer ihm den Angelhaken aus dem Hals entfernte, den werde er mit königlichen Ehren versehen und reich belohnen. Da ward eine große Bewegung im Wasser, von allen Seiten eilten die Untertanen herbei, die Großen und die Würdenträger bis zu den Kleinsten, vom Walfisch bis zum Stint. Alle kamen, hörten die Botschaft, aber sie schüttelten ihr Haupt, denn niemand wusste Rat, niemand konnte sagen, wie man einen Angelhaken aus dem Schlunde eines Fisches entferne. Da meldete sich endlich eine Schildkröte, die ganz im Hintergrunde gestanden hatte. Man schob sie nach vorne, und da erklärte sie, dass das beste Mittel zwei ganz frische Hasenaugen seien. Diese müsse man auf die Stelle auflegen, wo der Haken sitze, dann würde der Haken durch die Hasenaugen herausgezogen. Die Anwesenden stimmten der Schildkröte zu und auch den Ärzten, die den Rat mit angehört hatten, erschien er gut. Aber wo die Hasenaugen hernehmen? Der König entschied, wer ein Hilfsmittel vorschlägt, hat auch für ein solches zu sorgen. Geh also, Schildkröte, und besorg mir die Hasenaugen, oder du darfst dich in meinem Reiche nicht mehr blicken lassen. Gut, sagte die Schildkröte, ich werde euch einen Hasen herbeischaffen. Die Augen müsst ihr Ärzte selbst ihm nehmen und mir gestatten, mich zu entfernen, da ich kein Blut sehen und riechen kann. Das waren alle zufrieden und die Schildkröte machte sich auf den Weg und freute sich schon auf die große Ehren und Geschenke, die ihr zuteil werden würde. Wenn es ihr gelinge, den Hasen in des Königs Schloss zu bringen. Sie kletterte also aus dem Wasser und wanderte einem Hügel zu, auf dem, wie sie wusste, ein Hase sich niedergelassen hatte. Sie hatte Glück, denn als sie mühsam den Hügel erklettert hatte, sah sie den Hasen gerade beim Frühstück sitzen. Er hatte einen prachtvollen Krautkopf vor sich, an dem er knabberte. Als der Hase das Geräusch der sich nähernden Schildkröte hörte, ließ er erschreckt den Krautkopf fallen und richtete sich auf seine Hinterbeine empor, um zu sehen, wer da komme. Da er aber sah, dass es nur die Schildkröte war, beruhigte er sich und begrüßte sie. »Was verschafft mir denn die Ehre eures Besuches, verehrte Frau Schildkröte?« fragte er. »Nichts Besonderes, Herr Lampe«, antwortete die Schildkröte, vom Klettern noch ganz atemlos. »Man hat im Reiche des Fischkönigs die wunderschöne Aussicht gerühmt, die man von hier haben soll, und so bin ich abgesandt, festzustellen, ob dies wirklich so ist. Ihr gestattet doch, dass ich mich ein wenig umschaue?« »Bitte, bitte«, erwiderte der Hase. Die Schildkröte schaute hierauf nach vorn, schaute nach hinten, schaute nach rechts und schaute nach links, machte auch einige Schritte bald nach dieser, bald nach jener Seite und tat, als ob sie sich alles sorgfältig betrachtete, dann meinte sie, »So etwas besonders Schönes kann ich nicht sehen. Da hat man diese Gegend mehr gerühmt, als sie wert ist.« »Ja, Frau Schildkröte«, entgegnete der Hase, »auf dieser Seite des Hügels gibt es nichts Besonderes zu sehen. Da müsst ihr euch schon auf die andere Seite bemühen. Kommt, ich will euch führen. Was gibt es denn auf der anderen Seite des Hügels?« »Viel, viel Besseres als hier. Hier gibt es nur Wiesen und Weiden, aber auf der anderen Seite prachtvolle Kraut- und Rübenfelder, so saftig, so delikat, eine wahre Wonne«, rief der Hase. Die Schildkröte lachte und meinte, »Ihr seht die Sache mit dem Magen anstatt mit den Augen. Doch bleibt nur, ich habe keine Lust, Kraut- und Rübenfelder zu sehen. Da lob ich mir doch das Land des Fischkönigs. Da gibt es alles Gute und Schöne, prachtvolle, kühle Wälder, herrliche Wiesen, Täler, Höhen und Felder, auf denen die Krautköpfe viel größer und saftiger sind als hier auf der trockenen Erde. Und dann die Bequemlichkeit, keine Mühe und Anstrengung. Hier musste ich, um zu euch gelangen, mühsam klettern, so dass ich fast den Atem verlor, während mich das Wasser überall hinträgt, wohin ich will. Und dann die Ruhe und Sicherheit dort unten, da gibt es keine Menschen und keine Jäger. Nein, wisst ihr, Herr Hase, eure ganze schöne Gegend und die ganze Erde kann mir gestohlen werden. Ich lobe mir mein Reich und will mich nur schnell wieder auf den Heimweg machen.« »Hm, machte der Hase und dachte ein Weilchen nach. »Hört mal, Frau Schildkröte, ihr habt mir eure Gegend so schön geschildert, dass ich wirklich Lust bekomme, sie einmal zu sehen. Aber leider geht es nicht, denn in dem verflixten Wasser kann unser einer ja gar nicht leben. Könntet ihr mir nicht einen Krautkopf von da unten gelegentlich mal schicken oder mitbringen?« »Das geht leider nicht«, entgegnete die listige Schildkröte, die bemerkte, dass der Hase Lust hatte, in das Reich des Fischkönigs mitzukommen. »Unsere Krautköpfe sind so groß, dass ich auch nicht einen tragen kann. Aber kommt doch mit mir. Das Wasser wird euch keinerlei Umstände machen. Ob ihr in der Luft oder im Wasser lebt, ist alles gleich. Das ist alles nur Gewohnheit.« »Das mag gut und schön sein, aber ich kann nicht schwimmen«, sagte betrübter Hase. »Das macht nichts«, rief die Schildkröte, die kaum noch ihre Aufregung und Freude unterdrücken konnte. »Wenn ihr mit mir geht, will ich euch gerne aus reiner Freundschaft helfen und in unser Reich bringen. Ihr steigt, wenn wir am Wasser angekommen sind, auf meinen Rücken. Steckt eure Pfoten vorne unter mein Schild und haltet euch so fest an. Ich führe euch dann sicher hinunter und wenn es euch nicht gefällt, ebenso sicher wieder zurück.« Der Hase traute der Geschichte doch nicht zurecht. Er hatte eine furchtbare Angst vor dem Wasser, aber die Schildkröte stellte ihm die Reise ganz ungefährlich dar und gab ihm schließlich sogar ihr Ehrenwort, dass ihm das Wasser nicht das Geringste tun werde. Da war der Hase überwunden und er beschloss, die Reise zu wagen. Als nun beide am Rande des Wassers angekommen waren, stieg er auf den Rücken der Schildkröte und hielt sich mit seinen Vorderpfoten am Schilde der Kröte fest, die langsam ins Wasser ging. Dem Hasen wurde es doch ungemütlich, als er das kalte Wasser fühlte und als es ihm so über den Kopf ging. Da schloss er ängstlich die Augen. Dann öffnete er sie wieder und sah nun, dass das Wasser ihm wirklich keine Beschwerde machte. Er war ganz entzückt von den Wundern unter dem Wasser, von denen er bisher keine Ahnung hatte. Er sah blühende Täler mit saftigen Wiesen, grünende Felder, schimmernde Berge, bewachsen mit Rosen und anderen Blumen, die er nicht kannte. Und dann das Leben im Wasser! Tausende von Fischen umschwärmten ihn und jubelten ihm zu. Da kamen auf einmal lange, schmale, zierliche Fische angeschwommen, denen alle anderen ehrerbietig Platz machten. »Was sind das für Tiere?« fragte der Hase. »Das sind Diener des Königs«, antwortete die Schildkröte. Als diese Fische nahe waren, machten sie dem Hasen ihr Kompliment, beglückwünschten ihn, dass er den Mut zu solcher Reise gehabt habe und erzählte ihm, dass der König von seinem Besuch gehört habe und seinen Mut bewundere. Der König wolle einen so mutigen Hasen sehen und lade ihn in sein Schloss ein. Der Hase war ganz stolz auf solch Ehre und nahm die Einladung an. Die Fische kehrten um und schwammen voran, während die Schildkröte mit dem Hasen folgte. Im Schlosse des Königs angelangt, stieg der Hase von seinem Sitz und wurde in das Krankenzimmer geführt, während die Schildkröte sich einstweilen aus dem Staube machte. Im Krankenzimmer waren nur die Ärzte um den König versammelt, die den Hasen freundlich einluden, auf einem prachtvollen Muschelsessel Platz zu nehmen. Dann besprachen sich die Ärzte leise, wie man wohl am leichtesten dem Hasen die Augen nehmen könne. Der Hase hatte aber gute Ohren und so hörte er mit Entsetzen dieses leise Gespräch, und obwohl ihm die Haare klitschnass am Leibe klebten, standen sie ihm doch sogleich vor Angst zu Berge. Er verwünschte seine Neugier und überlegte, wie er sich am besten aus dieser Schlinge ziehen könne, die ihm die Schildkröte gelegt hatte. Endlich kam ihm ein Gedanke. »Hört, ihr Herren«, rief er, »ich hörte, dass ihr von meinen Augen sprachet. Was ist es damit? Was wollt ihr mit meinen Augen?« Die Ärzte erklärten ihm in höflicher Weise die ganze Angelegenheit und baten, dass er, um das Leben des Königs zu retten, seine Augen freiwillig hergeben solle. »Das ist aber dumm«, sagte der Hase, der tat, als ob er nachdenkend seine Ohren hin und her bewegte. »Ja, ja, das ist dumm von der Schildkröte, dass sie mir das nicht gleich gesagt hat. Dann wäre euer König jetzt schon geholfen. Ihr müsst nämlich wissen, ihr hohen und gelehrten Herren, dass wir Hasen vier Augen haben, nämlich zwei natürliche und zwei aus Bergkristall gefertigte. Diese letzteren tragen wir, um die natürlichen Augen zu schonen, so bei staubigem oder Regenwetter, bei Sturm und Ungewitter. Da mir nun eure Schildkröte nicht sagte, weshalb ich herkommen sollte, so steckte ich meine künstlichen Augen ein, weil ich glaubte, dass die natürlichen Augen, mit denen ich auf dem Lande sehe, hier im Wasser mir wenig nützen würden oder sogar beschädigt werden könnten. Diese natürlichen Augen habe ich daheim verborgen, und es wird mit einer großen Freude sein, sie eurem König zu seiner Heilung anzubieten. Es bleibt nichts weiter übrig, fügte er scheinheilig hinzu, als dass ihr die Schildkröte wieder ans Land schickt und meine Augen holen lasset. Ja, wird denn die Schildkröte die Augen auch finden? Warf einer der Ärzte ein. Man muss sie fragen, sagte ein anderer, und so wurde die Schildkröte wieder gerufen. Diese kam fröhlich herbei, denn sie glaubte, nun sei alles zu Ende und ihr Glück sei gemacht. Aber wie erschrak sie, als sie den Hasen ganz munter mit seinen Augen im Kopf auf dem Muschelsessel sitzen sah. Sie wusste nicht, was sie denken sollte und war höchst erstaunt, dass sie Schildworte zu hören bekam, anstatt Worte des Dankes. Man macht ihr Vorwürfe, dass sie einen so liebenswürdigen Herrn nicht gleich gesagt habe, was man von ihm wolle. Sie habe dadurch die Heilung des Königs verzögert. »Das ist gut«, dachte die Schildkröte, »aber das kommt davon her, wenn man Großen einen Dienst erweisen will. Wie man es auch macht, richtig ist es nie.« Die Schildkröte wurde nun gefragt, ob sie sich getraue, die Augen des Hasen zu finden und herzubringen, wenn der Hase ihr den Ort genau beschreibe, wo er sie verborgen habe. Aber die Schildkröte erklärte, dass sie es wohl übernehmen wolle, die Augen zu finden, sie aber herzubringen, das sei für sie zu riskant. Denn sie verstehe es nicht, mit so empfindlichen Dingen, als die Augen sind, umzugehen. Am besten sei es wohl, wenn der Hase sie selbst hole. Hin und her wolle sie den Hasen gerne tragen. Das war es, was der Hase gerne wollte. Er tat aber so, als ob das für ihn zu viel verlangt sei. Auch der König wurde ärgerlich und sagte, »Ist es nicht genug, dass der Hase uns seine Augen anbietet? Sollen wir einem so liebenswürdigen Herrn zumuten, auch noch selbst den Weg zu machen, bloß weil ihr Schildkröte zu lässig wart? Nein, machet euch sofort auf den Weg und seht zu, wie ihr die Augen herbringt. Eure Sache ist es, den Fehler, den ihr begangen habt, wieder gut zu machen.« Der Hase, der Angst hatte, dass man ihn wirklich da behalten würde, nahm sich zusammen und entgegnete, »Verzeiht, edler König, aber ich glaube, Frau Schildkröte hat recht. Wenn sie die Augen auch findet, fürchte ich doch, dass sie damit nicht richtig umgeht und sie verletzt, sodass sie für euch ohne Nutzen ist. Erlaubt also, dass ich die Schildkröte begleite und die Augen selbst überreiche. Dieser kleine Weg ist keine Mühe, und selbst wenn es Mühe wäre, für euch, edler König, um euch zu helfen, ist mir keine Mühe zu groß.« Alle waren erstaunt über solch großen Edelmut. Sie schämten sich aber auch zugleich, dass man den Hasen habe betrügen wollen. Ihn, der so großmütig war, den Weg nochmals zu machen, nur um dem König einen Dienst erweisen zu können. Nach langem Hin- und Herreden wurde der Schildkröte denn schließlich befohlen, den Hasen ans Land zu bringen und ihn ungefährdet mit den Augen wieder zum König zu führen. Die Schildkröte nahm also den Hasen, nachdem sich diese höflichst verabschiedet hatte, wieder auf den Rücken und trug ihn ans Land. Dort angekommen, schüttelte der Hase das Wasser aus seinem Fell und sprach zur Schildkröte, »Du listiges Vieh, beinahe hättest du mich überlistet, aber meine List war besser als die deine und eure Dummheit größer als die meine. Wenn du Hasenaugen brauchst, such sie dir nur. Ich brauche die meinen vorläufig noch für mich. Lebt also wohl und grüßet euren König recht schön von mir.« Sprach's, sprang auf und eilte den Hügel hinan. Die verdutzte Schildkröte sprachlos zurücklassend. Seit dieser Zeit geht der Hase einer jeden Schildkröte vorsichtig aus dem Wege und die Schildkröte lebt seitdem bald im Wasser, bald auf dem Lande, denn im Wasser fürchtet sie den Fischkönig und auf dem Lande hofft sie noch immer ein paar Hasenaugen zu finden. Das Märchen ist nun aus und wir ruhen uns alle aus. Bis zum nächsten Mal bei Rabbit. Rabbit, die Märchensammlung und mehr.